Schimmerlos! Ich mach dich nieder, Schimmerlos. Wenn du mich jetzt hier stehen lässt wie eine Deppen, dann mache ich dich nieder.
Was?
Ich ruiniere dich. Ich mach dich fertig. Ich klebe dich zu von oben bis unten.
Ja, mit dem Kleber.
Mit meinem Geld.
Ja.
Ich kaufe dich einfach. Ich kaufe dir eine Villa. Dann stellst du noch eine Ferrari davor. Deinem Weib schicke ich jeden Tag eine 5-Karäter. Ich schiebe dir hinten und vorne rein. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast. Ich schicke dir jeden Tag Cash im Koffer. Das schickst du zurück. Einmal, zweimal, vielleicht ein drittes Mal. Aber ich schicke dir jedes Mal mehr. Und irgendwann kommt dann nochmal der Punkt. Da bist du so mürbe und so fertig. Und die Versuchung ist so groß, dann nimmst es. Und dann hab ich dich. Dann gehörst du mir. Und dann bist du mein Knecht. Ich mach mit dir, was ich will. Verstehst du, Junge? Ich bin da einfach über. Gegen meine Kohle hast du doch ja keine Chance. Begreifst du das denn nicht, mein Junge? Mensch, Baby, Junge, ich will doch nur dein Freund sein. Komm, und jetzt sag Heini zu mir.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Sagt Hallo. Und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino bei Radio Blau, Radio Korax, Radio Fratz und im Stream und überall, wo ihr uns gerade hört.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Ja, eine sehr männliche Sendung heute. Es sind keine Damen anwesend. Wobei eine hören wir natürlich doch noch nachher als Einspielerin hier bei den Kinostarts. Aber ich freue mich nachher, den Alex noch begrüßen zu dürfen, zumindest in der Leitung. Alle anderen sind heute ausgeflogen, wie das immer so ist. Letzte Woche war es Full House hier und diese Woche bin ich dann mal alleine an den Reglern. Aber wir haben tolle Filme mitgebracht, wirklich viel Spannendes dabei.
She says that I can't be your bride.
Ja, das ist das Kennenlernen der beiden Figuren, um die es jetzt gehen soll bei History of Sound. Und ich freue mich darüber, nicht alleine sprechen zu müssen, sondern den Alex begrüßen zu dürfen. Hallo Alex.
Hallo, hallo.
Schön, dass du dich zugeschaltet hast und du bist, glaube ich, auch noch ganz frisch irgendwie mit Eindrücken gesegnet dieses Films, oder?
Ganz frisch mit Eindrücken gesegnet, genau. Gerade noch angeschaut, diesen schönen Film auf jeden Fall.
Nicht, dass du jetzt ausgeschlafen bist oder so, weißt du. Also ist ja doch sehr ein ruhiger Film, aber er hat dich bis zum Schluss begleitet.
Ja, genau. Wir begleiten Lionel und David, ja, auf ihrer buchstäblichen Reise auch, um Songs zu finden. Also die beiden lernen sich kennen, studieren Musik am Konservatorium, fangen eine kleine Affäre an, dann muss David in den Krieg, Ersten Weltkrieg, genau da befinden wir uns, 1917 in Maine in den USA. Die USA schalten sich in den Ersten Weltkrieg ein und David wird eingezogen. 3 Jahre später treffen sie sich wieder und gehen auf diese Reise wieder durch Maine. Dafür verlässt Lionel seine Mutter auf der kleinen Farm. Und ja, sie machen Aufnahmen auf Backzylindern, eine damals noch revolutionäre neue Technik der Tonaufnahmen, und wollen die typische Folkmusik der amerikanischen, tja, wie heißt diese Region da oben?
Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist halt der Lake District, ne, wo er ja ursprünglich unterwegs war. Sie reisen halt eben in den Norden, ne, der Vereinigten Staaten. Ja. Wie du schon sagst, also wirklich eine sehr eindrucksvolle Reise, also die halt dann, ne, er kennt sich ja auch schon aus damit, ne? Er hat das ja auch schon mal gemacht und er weiß ja auch schon Bescheid, wie man auch auf die Leute zugeht, ne?
Ja, das genau, das sagt er dann auch. Man muss den Leuten das geben, also man muss die Leute da abholen, wo sie sind, wie man so schön sagt. Genau, weil das sind natürlich entlegene Dörfer, ganz zurückgezogene, agrikulturbasierte Gemeinschaften, kleine Gemeinschaften, wie das eben noch so war zu der Zeit in dem doch sehr ländlichen da oben Vereinigten Staaten noch, die alle ihre eigenen Songs entwickelt haben. Und darum geht es nämlich. Das wollen sie nämlich aufnehmen und für die Nachwelt erhalten und im Prinzip auch erforschen. Die Emotionen, die die Leute in die Songs reinlegen. Und das ist natürlich, du hast eben schon den Song gespielt, zu dem sie sich kennenlernen. Und das ist natürlich der entscheidende Punkt an diesem Film, welche Emotionen werden durch die Musik transportiert. Auch zwischen, ja, klar, es ist ein sehr emotionaler Film, die Affäre der beiden, wie das so ist, wenn man so queere Filme, also queere Geschichten erzählt aus der Zeit, ist ja das Übliche. Ist natürlich nicht offen, es ist alles sehr versteckt. Kann man, glaube ich, auch jetzt sagen, beide gehen dann auch Beziehungen zu Frauen ein, weil sie eben müssen und verlieren sich aus den Augen. Ja, und alles sehr emotional. Aber du hast gesagt, jetzt genau, ich habe jetzt erzählt, worum geht's, aber dich hat's ja ganz doll begeistert. Ich bin
Ach,
ein bisschen weniger.
ich war
Ja.
da wirklich völlig gepackt, einfach so. Ich war mitgenommen von dieser Beziehung der beiden, die einfach wunderbar erzählt ist, wie ich finde, also sehr zurückhaltend erzählt ist und sehr charmant. Auf der einen Seite fand ich das wirklich einfach wunderschön. Der Film sieht fantastisch aus. Er hat wirklich tolle Bilder, sowohl eben von der Landschaft, von der Natur in New Jersey gedreht. Da kann man sowas halt offensichtlich noch machen, ne? Ohne dass man alle paar Meter irgendwie über Zivilisation stolpert. Also die Kamera von Alexander Dinan fand ich wirklich ganz bemerkenswert. Der hatte vorher zum Beispiel Goodnight Mommy gemacht mit Severin Fiala und Veronika Franz, der auch toll war. First Reformed mit Paul Schrader ist da auch ein Film, den er inszeniert hatte oder in Szene gesetzt hatte. Dazu vor allen Dingen halt wirklich die Musik. Das ist wirklich, was mich natürlich etwas, was mich extrem abgeholt hat, ne? Einfach diese Traditionals. Die einfach so viel Seele transportieren, so viel Gefühle und Emotionen transportieren, wie du schon gesagt hast. Aber auf der anderen Seite sind es ja auch eben Traditionals, also wirklich aus dieser Zeit. Das heißt, sie transportieren eben auch Gefühlszustände von den Menschen von damals, ne? Die einzige Möglichkeit, wie sie vielleicht auch ihren Gefühlen Ausdruck verleihen konnten damals, und sie halt eben weitertragen konnten. Und wie die halt eben von Generationen zu Generationen übermittelt werden, darum geht es ja auch ganz viel in diesem Film. Und das hat mich halt nochmal zusätzlich angesprochen, weil ich einfach, ja, ich mag Musikfilme gerne. Ich mag Filme, die so diese universelle Sprache der Musik halt irgendwo auch zeigen und aufzeigen. Und in diesem Fall ist es ja auch so, also auch wenn da massive Armut herrscht zum Teil und das ist ja Lionel genau, auch eben aus sehr ärmlichen Verhältnissen kommt, die Musik ist halt immer da und die Musik ist halt irgendwie ein wichtiger und fester Bestandteil halt einfach des Alltags und verbindet halt eben alle. Und das fand ich halt beeindruckend und dann ist einfach die schauspielerische Leistung. Ich begleite die beiden halt einfach unheimlich gerne, Paul Mescal und Josh O'Connor. Die sind halt einfach sowieso zwei sehr charismatische Leinwandpersönlichkeiten so, ne? Also auf der Leinwand immer wieder toll zu sehen einfach. Gerade Paul Mescal ist ja auch schon geübt darin, traurige Männer zu spielen.
Ja, total.
Und Josh O'Connor halt immer mit seinem etwas spitzbübischen, charmanten Grinsen und seiner gewinnenden Art, die er dann ja auch eben einbringt, um die Leute dann auch eben für sich einzunehmen. Das ist diese Kombination von den beiden, den kann ich stundenlang zugucken, einfach.
Ja.
Daneben erzählt der Film natürlich ein relativ konventionelles Melodram eigentlich, ne? Also eine tragische Liebesgeschichte, die man in der Form natürlich auch schon gesehen hat. Eine öffentliche Liebe, also eine heimliche Liebe, die eine verbotene Liebe irgendwo auch, ne? Die sicherlich auch schon im Kino vielfach zu sehen gewesen ist. Aber wie er es macht, finde ich gut auch, dass er hier eben halt nicht offen damit umgeht, sondern es sehr subtil macht, ne? Also es wird ja nie thematisiert eigentlich, dass sie eigentlich nicht, ne, sich lieben dürfen,
Ja.
sondern die die Zuneigung, die sie austauschen, findet halt immer im Geheimen statt, so findet halt immer, wenn sie alleine sind, halt statt. Aber dass es halt nicht öffentlich gemacht wird, wird halt nie thematisiert. Und das fand ich halt auch sehr angenehm.
Ja, genau. Ich habe einen Letterboxd-Kommentar gelesen, Folkback Mountain. Und da dachte ich mir, naja, gut, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wie das Marketing aussieht für den Film, aber du sagst es auch schon, die beiden Hauptdarsteller. Klar, die kann man stundenlang anschmachten, aber es herrscht ja auch gerade kein Mangel an den beiden im Kino. Also das ist ja mal wieder eine Gelegenheit, jetzt sieht man sie beide zusammen. Haben sie schon mal zusammengespielt?
Nö, aber nicht, dass ich wüsste.
Nee. Aber einzeln auf jeden Fall sehr präsent gewesen in den letzten 2-3 Jahren. Ja, genau, machen das beide toll, spielen auch toll zusammen, das würde ich auch sagen, da ergänzen sie sich auch. Sind beide irgendwie zurückgezogene, melancholische Charaktere, aber wie du eben sagst, Paul Mescal ist nochmal so ultra traurig und Josh O'Connor, der irgendwie immer dieses Spitzbübische. Man kennt es. Man kennt die beiden, ne? Wie du sagst. Also, das kann man schon erwarten. Allerdings ist es genau wie du auch sagst, kein Brokeback Mountain, ne? Oder kein Folkback Mountain, weil es steht schon die Musik im Mittelpunkt und die Emotionen, klar, die lassen sich oft durch so eine Beziehung als Vehikel dann auch noch übertragen, aber da muss man ja auch noch sagen, David, also die Figur die Figur von Paul Mescal gespielt, der ist ja, kommt aus ganz ärmlichen Verhältnissen, ist ja aber musikalisch total begabt, er ist ja irgendwie, hat ein absolutes Gehör und diese Synästhesie, ne, er sagt, er schmeckt die Farben und er schmeckt die Musik und sieht Farben, wenn er einen Ton hört und sowas. Und da habe ich gedacht, naja, diese Beziehung zur Musik, man hört natürlich ganz viel Musik und man sieht, wie wichtig die Musik den beiden ist. Aber ich dachte, so ein bisschen hätte ich doch mehr noch Geschichten zu der Musik gehört. Also dann gehen sie ja irgendwie zu den Orten, zu diesen Dörfern und die Leute singen ihnen was vor. Und vielleicht habe ich die Songs auch nicht aufmerksam zugehört, weil natürlich die Songs sind sehr langsam, haben sehr wahrscheinlich bedeutsame Lyrics. Ja, vielleicht hätte ich da nochmal besser zu, weil ich finde irgendwie diese, man versteht es schon. Ich dachte mir, so ein bisschen mehr Hintergründe zu der Musik und zu den, wie hast du jetzt gesagt, Traditionals oder sowas, das hätte ich mir, glaube ich, schon noch gewünscht. Da kann man sich natürlich immer eine Doku anschauen. Hm. Aber ich dachte, ja, du sagst mir, Musik ist besonders, aber warum und wieso, wie sieht denn die Musik aus zum Beispiel für Lionel dann? Ja, das hätte ich schon, das wird am Anfang einmal gesagt und dann denke ich mir so, ja, okay, ihr mögt gerne Musik, das, klar, aber...
Ah, er schafft es, glaube ich, schon mit den Bildern, das auch umzusetzen, also die Emotionen auch in Bilder zu verwandeln, also gerade eben in die Bilder der Natur, in der Einstiegssequenz natürlich sowieso, wo wir den jungen Lionel sehen, der eben dann auch berichtet, wie er halt eben Musik wahrnimmt. Aber auch im weiteren Verlauf, finde ich, sind die Emotionen halt immer auch mit, ja, unterstützt halt eben durch die Natur, durch die Landschaft, auch durch die Farbgestaltung, ne? Also die Zeit, die sie gemeinsam verbringen im Wald, wo sie halt gemeinsam reisen, das sind halt wirklich kräftige Farben oder halt sehr, ja, Sommer, ne? Das ist also, obwohl es Winter ist teilweise, wo sie ja unterwegs sind offensichtlich, sind es halt irgendwie schon viel kräftige grüne Farben halt irgendwie auch vom Wald und von der Natur. Und wenn es dann halt eben in die Kriegsphase geht, da wird es dann halt eben, ja, da geht dann die Sättigung raus, da ist dann halt einfach alles eher trübe. Das schafft er dann schon, finde ich, auch in der Bildgestaltung umzusetzen, die Emotionen. Ansonsten steht halt einfach die Geschichte im Mittelpunkt, ne? Also es geht hier weniger, es geht hier natürlich auch eben im Kern als Basis eben um diese Traditionals und um das Sammeln und das Bewahren dieser Erinnerung. Aber auf der anderen Seite geht es halt eben vornehmlich und grundsätzlich halt eben um die Geschichte zwischen diesen beiden Figuren. Und das Ganze basiert ja auf einer Kurzgeschichte. Das ist vielleicht auch nochmal ein Grund dafür. Ben Shattuck hat die Kurzgeschichte geschrieben und auch das Drehbuch verantwortet. Und hat da jetzt kein Sachbuch draus geschrieben oder so, um dann die Geschichte der Traditionals zu erzählen.
Richtig, also es ist ja auch, also historischer Hintergrund, gut, natürlich der Erste Weltkrieg, aber abgesehen davon ist es jetzt, habe ich ja eben noch nachgeschaut, also die beiden Figuren natürlich gab es nicht, sind auch nicht angelehnt, aber diese Aufnahmen zum Beispiel, die gab es schon. Wer hat die gemacht? Das habe ich eben nochmal nachgeschaut, jetzt ist mir schon wieder entgangen, aber das war dann ein Mensch, Namen, vielleicht finde ich ihn gleich nochmal. Mhm. Ein Mensch, dem die, eben diese Traditionals und diese Musik, die von den Leuten kommt, sehr wichtig war und der dann später irgendwie zu einem Kritiker zum Beispiel von Bob Dylan wurde, als der anfing, irgendwie E-Gitarren zu verwenden und sowas. Das fand er dann gar nicht gut. So, der hat diese Aufnahmen, also so Aufnahmen aus dieser Region, die gibt es auf diesen Wachszylindern. Genau, und das, was du eben auch schon gesagt hast, das Bewahren der Musik und der Wert der Musik, ich glaube, das ist eigentlich das Hauptthema. Also wie gesagt, man sollte kein Brokeback Mountain irgendwie erwarten. Ich fand eigentlich eben die Musik. Und dann natürlich kann man sich fragen, okay, dann passt dieser Film schon gut in die Zeit und ist natürlich dann dahingehend ein Plädoyer zu sagen, naja, was bedeutet denn die Musik, wenn wir jetzt immer mehr KI-Musik hören und wenn Musik immer verfügbar ist, weil diese Zylinder, das ist dann auch nicht so leicht, muss man sagen, jetzt ohne zu spoilern, ja, aber solche Zylinder, die können verloren gehen. Und so, ja, die Sachen auf Spotify, die können verloren gehen, wenn die Server explodieren, aber die sind halt immer verfügbar, ne, und man kann immer alles auf alles zugreifen und sowas. Also der Wert der Musik ist natürlich schon ein sehr, sehr präsentes Thema. In diesem Film.
Ja, und das zu bewahren, ne, das unterstreicht der Film auf jeden Fall auch nochmal. Ist ja genauso wie mit dem Filmerbe, ne? Also die Filmrollen, die zerfallen halt mit der Zeit und die Filme gehen halt wirklich verloren, wenn man sie nicht digitalisiert, wenn man sie halt eben nicht für die Nachwelt erhält. Und so ist es hier halt genauso. Die Geschichten gehen eben verloren, die Geschichten dieser Zeit, und die können uns wirklich eben ein ungefiltertes Bild halt eben dieser Zeit und der Gefühle der Menschen halt eben transportieren. Und darüber hinaus, wie gesagt, eins, die Musik eben dann auch die Menschen, ne? Das siehst du ja dann auch im Film, wo halt eben dann viele zusammenkommen und dann, weil sie einfach die gleichen Songs kennen, weil sie einfach mit den gleichen Songs aufgewachsen sind, diese dann halt eben gemeinsam auch singen und weitertragen. Und das ist definitiv etwas, was verloren gegangen ist, aber was halt in diesem Film nochmal zelebriert wird. Und ich weiß nicht, ob das Sam Amidon ist, den du meinst. Sam Amidon ist auf jeden Fall derjenige, der Maskell und O'Connor dann das Folksingen beigebracht hat, der sich sehr viel damit auseinandergesetzt hat und die beiden halt unterrichtet hat.
Nee, meine ich, glaube ich, nicht.
Nee? Okay, gut.
Reiche ich gleich nach.
Dann sei der Name auch noch gedroppt.
Das ist mir jetzt nur noch eingefallen. Mhm. Genau, weil dann wird später ja, oder zu verschiedenen Zeiten wird auch noch in einem Chor gesungen, dann in Oxford, in Rom, und das, die finden dann, die Musik ist sozusagen natürlich besser, weil das sind die besten Chöre in den schönsten Städten und prestigeträchtig und sowas, ne, aber es ist für die beiden nicht das gleiche, es hat nicht den gleichen Wert auf jeden Fall.
Ja,
also,
genau.
Ja, schöner Musikfilm, trauriger Musikfilm. Kann man sich mal 2 Stunden wirklich jetzt, naja, jetzt scheint die Sonne schon wieder draußen, ne? Aber wenn man nochmal einen regnerischen Tag erwischt und in der Mut ist, dann würde ich den auch empfehlen. Sonst ist der, glaube ich, auch gut. Ja, wir wollen das Kino erhalten, aber sonst ist er auch gut fürs Heimkino, glaube ich, für den Herbst dann wieder.
Aber wie du schon sagst, um wirklich auf den Anfang zurückzukommen, es ist ein schöner Film, wirklich. Es ist halt wirklich ein absolut schöner Film, ein toll gefilmter Film. Er hat mich sehr an Train Dreams erinnert, muss ich sagen. Ne? Das ist ja auch so ein Film, der absolut schön ist, der einfach wunderschöne Naturaufnahmen hat, aber auch wirklich eine ganz tragische, mitreißende Geschichte und berührende Geschichte erzählt. Unbedingt noch nachholen, falls ihr Train Dreams noch nicht gesehen habt. Das lohnt sich in jedem Fall auch. Und wenn ihr dann schon mal in der Stimmung seid, dann schaut euch doch gleich noch History of Sound an. Der Film von Oliver Hermanus, das ist ein Filmemacher aus Kapstadt, der in der Vergangenheit Living gemacht hat, einmal wirklich Leben mit Bill Nighy. Das war auch so eine, ja, tragikomische Geschichte eigentlich, ganz wunderbar erzählt, englischsprachige Adaption des Werkes Ikudo von Akira Kurosawa, kleiner, unbekannterer Film eigentlich, von Ishiguro geschrieben damals, und Oliver Hermanus hatte ihn inszeniert, 2022 war das, und jetzt halt eben The History of Sound in den Kinos zu sehen. Es gab auch Oscar-Nominierungen, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Oder es gab zumindest reichlich Auszeichnungen bei den BAFTAs, wie sich das gehört. Es ist eine britische Produktion, aber ihr müsst euch leider Gottes von der Vorstellung verabschieden, dass Josh O'Connor und Paul Mescal hier Englisch sprechen. Sprechen schon ziemlich breites Amerikanisch, aber klar, man merkt natürlich auch, dass das einfach Amerika ein Einwanderer geprägtes Land ist und die ganzen irischen Traditionals natürlich auch eben dann nochmal da Einfluss gehabt haben, eben auf die Musikgeschichte auch. Also der Film lief in Cannes und war dort auch nominiert, und ist jetzt in den Kinos zu sehen und ja, empfehlenswert. Chris Cooper noch eine kleine Nebenrolle, der spielt den alten Lionel dann noch. Der Film umspannt dann wirklich aus den Kindheitstagen bis ins hohe Alter, ja, die gesamte Zeit. Und nehmt euch mit auf eine Reise. Wie gesagt, tolle Musik von Oliver Coates, unter anderem die Songs, die gesungen werden im Film, natürlich sowieso einzigartig. Aber was ich sehr toll fand, muss ich sagen, es gibt einen quasi Popsong, der im Film vorkommt. Der einzige, der ausgewählt wurde, also ganz bewusst ausgewählt wurde. Und das ist Atmosphäre von Joy Division. Und den hören wir jetzt noch.
Ja, lass mich noch zwei, hast ja, du noch zwei
Sachen? Erzähl,
Alan,
immer, gerne.
Alan Lomax heißt die Person, der ist 2002 super. Aber schon gestorben, der hat jetzt mit dem Film nichts mehr zu tun gehabt. Der hat diese Sachen gesammelt, also falls man sich für den historischen Hintergrund. Und genau, die beiden sprechen schönes amerikanisches Englisch, aber ich wollte dir noch sagen, tolles Schottisch eben. Das hast du, das, als du Trainspotting vorgestellt hast.
Danke.
Das hast du
schön. Ich freue mich sehr auf Trainspotting am Mittwochabend. Das merkt man, glaube ich, auch schon. Jetzt aber erstmal The History of Sound. Wenn ihr die Gelegenheit habt, schaut euch ihn auf einer großen Leinwand an. Das sind tolle Bilder. Ab dieser Woche im Kino. Und hier sind Joy Division mit Atmosphere.
Filmstarts der Woche.
5, 4, 3, 2, 1, Overkill!
Overkill! Ja, bei den Filmstarts der Woche. Und wir kommen zu dem großen Multiplex-Film der Woche. Mehr oder weniger läuft nicht im CineStar an. Bei denen ist der große Multiplex-Kinofilm ein anderer. Warum auch immer. Aber darüber rede ich gleich noch. Wir wollen aber erstmal reden über Ready or Not Teil 2. Ich bin wirklich begeistert gewesen, muss ich sagen. Überrascht auch gewesen damals von Teil 1. War jetzt auch sehr gespannt auf den zweiten Teil. Samara Weaving, wirklich klasse in der Hauptrolle, war ja wirklich auch eine Entdeckung durch diesen Film. 2019 war das, auch schon echt eine ganze Weile her. Ja, diese wunderbare Horror-Schlachteplatte von Matt Bettinelli, Alpin und Tyler Gillette kriegt also jetzt eine Fortsetzung ab dieser Woche in den Kinos, Ready or Not Teil 2. Und den hat sich sogar als Double Feature die liebe Aki angeschaut, also zuerst Teil 1 reingezogen, den sie noch nicht gesehen hatte, und danach dann Teil 2 im Kino. Und wir hören doch mal, wie es ihr gefallen hat.
Ja, ich hatte am Montag ein tolles Double Feature, denn ich hatte mir noch schnell Teil 1 angesehen, um mich in Stimmung zu bringen für Teil 2. Und ich war nicht nur in Stimmung für Teil 2, ich hatte richtig, richtig Bock. Denn Teil 1, für alle, die den kennen, der hat ja richtig Spaß gemacht. Denn der ging ja auch eher in die schwarzhumorige Richtung und so One-Person-Army, Survival-Horror. Also genau mein Ding. Und nochmal für euch da draußen zusammengefasst, um was es in dem ersten Teil nochmal gleich ging. Ja, wir haben hier die junge Grace, die heiratet in eine sehr schwerreiche Familie ein und auch sehr traditionsreich. Die sind Produzenten von Gesellschaftsspielen. Und zur Hochzeit wird ihr auch gleich eröffnet, dass Punkt Mitternacht dann der große Spieleabend mit allen Familienmitgliedern und Angehörigen stattfindet. Und ja, sie denkt da nichts Schlimmes dabei. Und dann gibt es da so eine Maschine, da sind ein paar Karten drin, wo die gesamten Gesellschaftsspiele draufstehen. Und leider zieht sie die denkbar schlechteste Karte, die man ziehen kann, nämlich das Versteckspiel. Sie denkt sich dabei nichts weiter und alle gucken sich schon bedeutungsschwanger an. Und man merkt schon, na hier, könnte es doch nicht so lustig werden für die eine oder andere Person. Und Brace beginnt sich zu verstecken und man merkt ganz schnell, okay, hier geht es nicht mehr um hab dich gefunden, 1, 2, 3, 4 Eckstein, alles muss versteckt sein, sondern es geht dann um Leben und Tod. Und ja, der gesamte Film ist dann quasi darauf ausgelegt, dass sich Grace davor versteckt. Es gibt da tatsächlich auch noch Plot-Twists, mit denen ich nicht gerechnet hatte, was den Film wirklich bei Laune hält und Spannung verbreitet. Und naja, gut, sonst würde es nicht zu Teil 2 kommen. Wahrscheinlich gewinnt Grace am Ende das Spiel. Aber trotz alledem meine große Empfehlung an euch, guckt ihn euch nochmal an, Teil 1. Den könnt ihr bei Prime sehen und auch bei Disney+. Ich persönlich finde, ihr solltet die Gelegenheit auf alle Fälle nutzen und noch Teil 1 ansehen, bevor ihr in Teil 2 geht. Allerdings versteht ihr auch Teil 2, wenn ihr Teil 1 nicht gesehen habt. Teil 2 knüpft nahtlos an die Geschehnisse von Teil 1 an. Am Ende von Teil 1 setzt sich Graves nach dem erlebten Horrorabend draußen auf die Treppe, während das Haus abbrennt und die Rettungskräfte eintreffen. Und hier knüpft dann eben Teil 2 an. Wir erleben Grace, wie sie dann zusammenbricht, im Krankenhaus wieder aufwacht und von der Polizei verhört wird, da an ihr eben fremdes Blut klebt, nämlich das der Familie, die sie die vorherige Nacht überlebt hat. Und als hätte Grace nicht schon Probleme genug, taucht am selben Tag auch noch ihre Schwester auf, die sie vergessen hat, aus ihren Notfallkontakten zu streichen. Die beiden sind nicht so gut aufeinander zu sprechen, da Grace ihre kleine Schwester Faith während der gemeinsamen Zeit im Kinderheim frühzeitig verlassen hat und ein eigenes Leben bekommen hatte und somit der Kontakt zwischen den beiden abgebrochen ist. Parallel dazu erfahren wir, dass der Sieg von Grace etwas anderes in Bewegung gesetzt hat, denn es gibt so einen Hohen Rat, wo 6 elitäre Familien verankert sind. Unter anderem waren auch die Schwiegereltern von Grace da mit dabei. Und weil Grace das Hide and Seek bei den La Domas gewonnen hatte, muss sie jetzt quasi nochmal ran und ein weiteres Hide and Seek Spiel gewinnen. Aber diesmal eben gegen diese elitären Familien, die da noch auf die Matte treten. Denn jetzt geht es um einen ehrwürdigen Siegelring, der zu unheimlicher Macht verhilft und quasi eben die Weltherrschaft für seine elitäre Familie vorsichert und absichert. Und ein Mitglied dieser elitären Familie kann es nämlich gar nicht abwarten und sucht jetzt Grace und ihre mit dranhängende Schwester im Krankenhaus auf, wo die beiden eigentlich gerade entkommen wollen, und macht denen ein bisschen den Abgang schwer. Und das gelingt ihm nicht so ganz, weshalb er unfreiwillig aus dem Kampf um den Siegelring ausscheidet. Doch kaum haben Grace und Faith diese Überraschung überstanden, werden sie durch Tränengas K.O. gesetzt und wachen dann im Anwesen der elitären Familien wieder auf und müssen dann quasi wieder um die Wurst kämpfen, wenn es heißt, wer bekommt den Siegelring am Ende. So, und damit genug zum Plot, denn mehr will ich da auch nicht verraten. Klar, es geht dann weiter. Die verstecken sich, die laufen weg, die werden gefunden, dann rennen sie wieder weg und hin und her und hops. Es ist super unterhaltsam, es ist von vorne bis hinten sehr spannend. Und auch die Chemie zwischen Samara Weaving und Catherine Newton, die ihre Schwester hier spielt, ist fantastisch. Die beiden bilden eine super Combo und ein gutes Team gegen die ganzen Herausforderer, die es mit den beiden aufnehmen wollen. Und auch sehr gut gespielt von Elijah Wood, der Anwalt, der nochmal die Spielregeln für den Siegelring klar macht. Die sind für mich da wiederum ein bisschen an Haaren herbeigezogen gewesen, warum es jetzt nochmal zu einem Hide and Seek kommt. Aber gut, was soll's. Wir brauchen ja irgendwie ein bisschen einen Grund, warum das nochmal vonstatten geht. Und ja gut, dass es immer so viele satanistische Familien gibt, die die Weltherrschaft wollen. Ja, wer weiß, vielleicht kommt das auch öfter vor, als man denkt. Jedenfalls, das war ein bisschen, naja, schwammig gehalten, aber trotzdem super von Elijah Wood gespielt. Der Anwalt. Und wen haben wir noch? Wir haben noch Sarah Michelle Gellar als böse Widersacherin und ziemlich elitäre Zicke, sowie ihren Bruder gespielt von Sean Hantosi und ihr Vater gespielt von keinem geringeren als David Cronenberg. Ja, richtig gehört, der David Cronenberg. Dann hätten wir noch Nestor Campbell und noch viele andere, die die Widersacher zu einer richtig runden Gurkentruppe machen, die es einfach versuchen, mit Grace und Faith aufzunehmen, ob sie es am Ende schaffen oder nicht. Ihr werdet sehr überrascht sein. Auch hier wieder extrem viele Plot-Twists, extrem lustige Situationen und ein Film, der von vorne bis hinten allen im Kino Spaß gemacht hat. Alle haben sehr, sehr viel gelacht und der hat einfach gezündet, da wo er zünden wollte und sollte, und macht einfach Laune. Ja, für den ein oder anderen Zuhörer klingt das Ganze jetzt vielleicht ein bisschen wie den Film, den wir vor 1 oder 2 Wochen vorgestellt haben, They Will Kill You. Und hier ging es ja auch um eine satanistische Vereinigung, die quasi ein neues Opfer suchen und auch an eine geraten, mit der sie vielleicht jetzt nicht so den den Hauptgewinn gezogen haben, die sich so leicht hingibt, sondern die eben den ganzen Kram nicht kampflos aufgibt. Plot ähnlich, also so im Grundton, dass eben quasi Leute versuchen, dich umzubringen und du machst denen aber halt einen Strich durch die Rechnung. Aber trotz alledem würde ich sagen, dass die Filme doch für sich selber stehen und alle drei tatsächlich einen richtig guten Kinoabend bescheren. Und auch hier wieder bei Ready or Not sei gesagt, wenn das euer Genre ist oder wenn ihr einfach mal dieses Genre kennenlernen wollt, geht auf jeden Fall ins Kino. Habt ihr die Gelegenheit, noch Teil 1 zu gucken, macht das auf alle Fälle und ihr bekommt, ich verspreche es euch, noch mehr Lust und Laune auf Teil 2. Eine runde Sache, macht Spaß von vorne bis hinten. Ihr werdet den Besuch nicht bereuen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß im Kino und wünsche euch einen zauberhaften Samstag und ein schönes Wochenende. Lieben Gruß ins Studio.
Danke. Liebe Aki. Ja, wenn ihr wollt und ich will, also Ready or Not Teil 2 gibt es jetzt im Kino zu sehen. Ich hole ihn auf jeden Fall noch nach. Ich bin jetzt auf jeden Fall auch angefixt und hoffe, ich werde auch ähnlich gut unterhalten wie bei Teil 1, Ready or Not. Teil 2 also jetzt im Kino zu sehen. Danke, Aki. Ja, wie gesagt, was nicht zu sehen ist im CineStar, ist Ready or Not Teil 2. Und da läuft aber stattdessen in dieser Woche ein Film an, den ich da nicht unbedingt vermutet hätte. Denn es handelt sich um den neuen Film von Olivier Assayas, der ja durchaus komplizierte Filme macht, möchte ich mal sagen. Filme, die nicht unbedingt auch so Richtung Mainstream gebaut sind, geschaffen sind. Wir erinnern uns zum Beispiel noch an Personal Shopper zuletzt mit Kristen Stewart, Die Wolken von Sils Maria mit Lars Eidinger, aber vor allen Dingen den großartigen Dreiteiler Der Schakal, Carlos der Schakal mit Edgar Ramirez in der Hauptrolle, der hier einen Terroristen, den Aufstieg eines Terroristen zeigt und das wirklich sehr, sehr eindrucksvoll und den fand ich wirklich sehr packend, muss ich sagen. Der hat mich sehr umgehauen damals. Carlos der Schakal 2010. Ansonsten sind die Filme von Olivier Assayas immer so ein bisschen Hit and Miss, finde ich. Also nicht immer gelingt es ihm, seine Vision auch so richtig rüberzubringen. Ich hatte tatsächlich auch jetzt zuletzt noch Hors du Temps gesehen. Der lief, glaube ich, auf der Berlinale? Ich glaube schon, ja genau, im Berlinalen-Wettbewerb lief der. Das ist ein Film, der eine Gruppe, eine Familie zeigt, während der Quarantäne, die auf einem Landhaus leben und da ja so zurückgezogen quasi sich befinden von der ganzen Außenwelt und versuchen mit der Situation klarzukommen, war Sam McCain damals in der Hauptrolle, unter anderem in diesem Ensemblefilm. Suspended Time, Hors du Temps, war nur auf der Berlinale zu sehen, lief danach gar nicht bei uns in den Kinos. Ansonsten hat er wirklich eine ganze Menge gemacht im Laufe der Zeit. Wie gesagt, immer mal wieder gute Filme, immer mal wieder Filme, die nicht ganz so gut waren. Ich hatte mich schon ein Stück weit gefreut auf Der Magier im Kreml, der ab dieser Woche zu sehen ist, zumal das Ganze ja auf einem Roman basiert, also einem sehr gut recherchierten Roman noch dazu. Giuliano da Empoli hat hier sein Romandebüt geschrieben. Der Film ist auch als deutsche Version erschienen, der Magier im Kreml. Und er zeigt den Aufstieg von Wladimir Putin zur Macht, allerdings aus der Perspektive seines Beraters. Vadim Beranov heißt er hier im Film. Der Name ist geändert, aber es ist ziemlich klar eigentlich, wer gemeint ist. Also die ja, mehr oder weniger künstlerische Freiheit, die hier eigentlich sich genommen wird, auch beim Roman, ist natürlich eine, um eben auch zum einen die Geschichte anders zu erzählen, zum anderen aber auch Freiheiten zu haben, damit man nicht irgendwie verklagt wird. Also Wladislav Surkov ist eigentlich der Medienunternehmer, der gemeint ist. Vadim Baranov heißt er. und wir erleben seinen Aufstieg in die Reihen der Macht, wie er am Anfang als Regisseur oder vielmehr Ideengeber, Produzent von Fernsehshows beginnt und feststellt, dass da seine Möglichkeiten nur begrenzt sind. Er wird zum Medienunternehmer, er wird halt wirklich auch ein großer Chef quasi und hat dann schon die Medienmacht auch auf seiner Seite und weiß, wie man halt eben die Tatsachen vielleicht auch zu seinen eigenen Gunsten verdreht. Und dann bekommt er die Möglichkeit, die Medienkampagne für Wladimir Putin zu inszenieren, also als Berater für ihn tätig zu sein, als Medienberater für ihn tätig zu sein. Und dann wird das Ganze halt doch ganz schön moralisch fragwürdig. Und ähnlich wie es jetzt zuletzt Ali Abbasi mit The Apprentice die Trump-Story erzählt hatte, der auch hier versucht hat, den Aufstieg eines Demagogen an die Macht, eines Diktators an die Macht auch nachzuzeichnen, dass noch während quasi die Wunde offen ist und die Person noch im Amt ist, haben wir es auch hier mit eher schwieriger Ausgangssituation zu tun. Ich meine, Olivier Assayas hält sich nicht zurück, er zeigt Putin schon relativ so, wie er sicherlich ist, möchte ich mal so vorsichtig ausdrücken, weil es ist schon, es ist schon immer noch ein Enigma, diese Figur in jedem Fall, Putin. Es ist ein Militär, der aufgestiegen ist, eigentlich gar nicht Präsident werden wollte, aber eben in dieser Machtposition sitzt und seine eigenen Vorstellungen und seine Weltsicht halt eben dann auf diese Art und Weise in der Lage ist, auch durchzusetzen. Und das wird halt wirklich auch gerade für Baranov immer mehr zur moralischen Gratwanderung und für alle anderen, die sich um ihn herum bewegen, vor allen Dingen auch. Also viele wenden sich dann auch ab und suchen das Weite, aber er hält weiterhin zu ihm und fühlt sich irgendwie offensichtlich wohl in dieser Situation, denn er ist als Präsidentenmacher zum einen wirklich unglaublich erfolgreich und gut darin, halt eben die Dinge zu verdrehen und zugunsten des Präsidenten zurechtzulegen, aber auch den Präsidenten selber zu formen. Also er ist eigentlich die mächtigere Position, Person halt eben auch in der russischen Regierung. Und das sieht man hier auf jeden Fall auf eine erschreckende Art und Weise. Ich fand es interessant, in jedem Fall diese Figur kennenzulernen. Vadim Baranov, vielmehr Wladislav Surkov sagte mir vorher wirklich was. Das Ganze ist großartig gespielt, das muss man wirklich sagen. Auf der einen Seite haben wir Jude Law als Wladimir Putin. Der spielt toll, also der hat sicherlich auch viele Aufzeichnungen gesehen und sich sehr hineinversetzt eben in diese Figur, in diese Rolle und macht das wirklich sehr überzeugend, muss ich sagen. Und Jude Law auf der einen Seite und Paul Dano als Präsidentenmacher ist einfach teuflisch gut mit seiner sonoren Stimme, wie er halt eben einem mehr oder weniger auch so das Gift einflößt. Das ist schon echt gut und auch sehr authentisch. Sorgt allerdings auch dafür, dass seine sonore Stimme einen ganz leicht irgendwie in den Schlaf bringen kann, weil, und da haben wir leider Gottes den Nachteil dieser Inszenierung von Olivier Assayas, sie ist nicht gerade spannend. Der Film ist ein Politthriller in der klassischsten Form, wirklich, er befindet sich die ganze Zeit mehr oder weniger auf einer Ebene, erzählt die Geschichte, erzählt die Ereignisse ziemlich authentisch aber manchmal hat man halt irgendwie so das Gefühl, man erlebt hier einen abgefilmten Wikipedia-Eintrag. Und das ist halt natürlich informativ, aber dann doch auch irgendwie ziemlich dröge. Und das hat bei mir dann doch für einen ziemlich faden Nachgeschmack gesorgt. Es ist ein Film für Leute, die sich interessieren für das Thema in jedem Fall. Die bleiben sicherlich auch 152 Minuten dabei. Mich hat es irgendwann verloren, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und deswegen, für mich ist es echt eher eine eingeschränkte Empfehlung. Schaut ihn euch an, wenn ihr gutes Schauspiel sehen wollt. Schaut ihn euch an, wenn euch das Thema interessiert. Aber ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Es ist wirklich kein Carlos, irgendwie kein Schakal, der hier irgendwie auch sehr spannend die Dinge nacherzählt, sondern es ist schon ziemlich viel Schreibtischtäterschaft, die hier dokumentiert wird. Tolle Nebendarsteller natürlich auch, weil Alicia Vikander als Xenia ist hier zu sehen, beispielsweise Jeffrey White, Tom Sturridge. Das ist wieder exquisit auf jeden Fall besetzt. Und auch toll, ja, gefilmt in jedem Fall, sehr authentisch eben auch in der Bildgestaltung. Aber wie gesagt, doch ein wenig tröge, muss ich ganz ehrlich sagen. Also packend ist anders. Der Magier im Kreml läuft ab dieser Woche in den Kinos. Wir haben auch den Roman nachher für euch hier zu gewinnen aus dem BTB Verlag. Freikarten gibt's auch zu Der Magier im Kreml. Der läuft sehr breit an in den Kinos in dieser Woche. The Wizard of the Kremlin, Der Magier im Kreml. So, jetzt schaue ich mal, ob der Alex noch in der Leitung ist. Alex, Ground Control to Major Alex. Das sieht gut aus. Hallo, da bist du noch. Sehr schön. Welcome back. Schön, dass du noch da bist.
Hallo, hallo.
Lass uns reden über einen doch sehr besonderen Animationsfilm, wie ich fand. Also definitiv einer, der sich abhebt von großen Studioproduktionen in jedem Fall. Ein kleiner, feiner, belgisch-französischer Animationsfilm namens Arco.
Mhm. Ja, genau, das merkt man direkt, belgisch-französische Comic-Tradition, so sieht er aus, so funktionieren auch die Figuren, kommen wir gleich noch zu. Es fängt an in einer nicht näher definierten, weit entfernten, aber Zukunft und genau, es sind Menschen da, die leben aber in weit über der Erde, in baumähnlichen Häusern, also beziehungsweise schon sehr clean, sehr weiß, aber wie große Bäume sind sie in den Himmel gebaut mit so Kuppeln und offensichtlich können sie durch die Zeit reisen mit der Kraft des Regenbogens. Es ist kein Science-Fiction-Film, weil es geht nicht um Technik oder sowas, sondern es geht um das Reisen mit dem Regenbogen. Vielleicht wie bei Thor, dem Bifrost. Aber durch die Zeit. Und zwar die Familie von Arco reist da durch. Arco selbst ist aber noch zu jung. Er ist Zeitreisen davon eigentlich erst ab 12. Und die Familie kommt gerade zurück von einem Trip, auf dem sie Dinosaurier gesehen haben. Und er ist ganz enttäuscht, dass er noch nicht kann. Schleicht sich eines Nachts dann fort in einem Regenbogen-Cape, das er von seiner Schwester geborgt hat und will auch mal Zeit reisen und landet dann im Jahr 2075 oder 105?
Nee, ich glaube 47. 75, ne? 47. 2047, ja.
Ach so, soweit ich weiß. Gut, dann habe ich es komplett durcheinander gebracht. Vielleicht, weil es auch auf Französisch war. Naja. genau, auf jeden Fall in der nicht so weit entfernten Zukunft. Ähnlich wie bei uns, die Häuser sehen noch ganz normal aus. Es gibt Briefkästen, wie später erklärt werden muss. Es gibt allerdings auch Roboter, humanoide Roboter, die viele Aufgaben übernehmen. Zum Beispiel die Polizeiarbeit und auch die Care-Arbeit im Haushalt, weil er landet dann bei Iris. Und ihre Eltern arbeiten irgendwo in der Stadt und sind gar nicht da, sondern nur als Hologramme anwesend. Aber sie und ihr kleiner Bruder Peter werden betreut von Mickey, einem sehr, sehr lieben humanoiden Roboter, der ja wie eine Elternfigur für die beiden ist, spielen kann mit denen, Empathie zeigt, den Haushalt schmeißt. Ja, und dann fällt buchstäblich Arco vom Himmel, weil er eine Bruchlandung hinlegt und die beiden freunden sich an. Und damit sind wir, glaube ich, bei einem typisch franco-belgischen Comic-Element. Dann tauchen drei liebenswert dämliche Gegenspieler auf. Das kennt man ja auch. Und die scheinen die beiden dann erstmal oder verfolgen die beiden dann erstmal. Und es ist nicht so ganz klar, was wollen die. Die tragen sehr spitze Regenbogen-Sonnenbrillen und aufeinander farblich abgestimmte blau-gelb-rote Klamotten und ja, es ist ein Jugendabenteuerfilm, der sehr schön aussieht, sehr schön erzählt ist.
und sich sehr stark auch an den Geschichten und der Welt aus dem Ghibli-Kosmos anlehnt, möchte ich mal sagen. Also sei es vor allen Dingen halt irgendwie offensichtlich natürlich das Schloss im Himmel, Castle in the Sky von Hayao Miyazaki. Und da kommen auch beispielsweise aus dem Anime kommen auch so diese drei tollpatschigen Figuren halt irgendwie, diese Comic-Relief-Figuren halt irgendwo noch mit dazu. Das hat auch was sehr, sehr Japanisches, finde ich. Abgesehen halt eben natürlich von der Welt, in der wir uns hier bewegen, die einfach in wirklich atemberaubend schönen Bildern auf die Leinwand geworfen wurde von Hugo Bienvenu. Das ist ein französischer Comic-Autor, der hier ja den Film mehr oder weniger in Eigenregie mit einem kleinen Team unabhängig produziert, über Jahre hinweg handgezeichnet und animiert hat. Und das ist das Besondere an diesem Film und hat ihm so einen, ja, hat ihm so ein bisschen auch schwimmen lassen auf dem Hype, dem ja Flow von Gintz Tsabalodis vor einigen Jahren gebracht hatte. Vor 2 Jahren war er dann ja der große Oscar-Gewinner auch, und auch Arco war jetzt für den Oscar nominiert. Eben diese unabhängige Produktion, ein Film, der über die Festivals geht und da schon auch viel gewonnen hat. Ne? Also es gab auch hier natürlich Preise bei den großen Filmfestivals. Einen europäischen Filmpreis gab es schon, und Annecy ist natürlich das große Animationsfilmfestival in Frankreich, wo der Film auch den Hauptpreis gewonnen hat. Und darüber hinaus gab es dann halt auch wirklich ganz viel Applaus von verschiedenen anderen Künstler und Künstlerinnen, wie beispielsweise Alfonso Cuarón, der den Film sehr gelobt hatte, Thomas Bangalter von Daft Punk, der auch total begeistert war von dem Film. Und das hat ihm jetzt auch ziemlich viel Rückenwind gegeben, dass er bei uns auch in die Kinos kommt. Aber ist schon ziemlich einzigartig, finde ich, eben in der Art, wie er eben handgemalt und animiert ist und wie er eben auch seine eigene Vision einer Zukunft auf die Leinwand bringt. Das hat mich, glaube ich, am meisten begeistert, dass der Film auch da keine Kompromisse macht irgendwie an den Massengeschmack oder so. Der ist zugänglich, der ist auch wirklich für alle Altersstufen. Er hat viel Schönes in jedem Fall, aber erzählt seine Geschichte sehr konsequent, finde ich irgendwie. Also es ist schon ein künstlerischer Animationsfilm.
Ja, auf jeden Fall. Also genau, auch optisch habe ich auch direkt an Ghibli denken müssen. Also es vermischt sich so ein bisschen. Es ist natürlich kein Anime-Stil, jetzt klassisch, aber knallige Farben und sowas, das ist dann schon, das sieht man ja bei europäischen Filmen auch manchmal anders, so pastellig oder sowas, das ist schon sehr, sehr farbenfroh, was natürlich auch Sinn ergibt, wenn du den Regenbogen zum zentralen Transportmittel in deinem Film machst. Ja, erzählt die Geschichte natürlich konsequent, die ist auch spannend, also da muss ich auch sagen, so wenn die letzten 20 Minuten anbrechen oder sowas, dann habe ich auch schon gedacht, wow, also wie geht das jetzt wohl aus? Ich muss aber auch sagen, ja, ist es schon ein Kinder- und Jugendfilm, würde ich sagen. Also jetzt, er hat mir gefallen, vor allem eben aus den Gründen, die du gesagt hast. Der ist total schön anzusehen, muss man auch sagen. Schön, dass er es ins Kino schafft und sowas. Und nicht jeder Pixar-Film ist irgendwie ein Hit, aber ich habe das Gefühl, viele Pixar-Filme machen das dann doch, keine Ahnung, treffen dann meinen humoristischen Nerv auf jeden Fall besser, verhandeln meiner Meinung nach auch ja, interessantere Themen, weil das ist hier dann schon so eine klassische Abenteuergeschichte um natürlich Freundschaft und das ist, also man kann total gut mitfühlen mit den Figuren, es ist total schön erzählt und sowas. Genau, als ja, erwachsene Person holt es mich ab, weil es so schön ist und so, aber dann ist es eben doch recht klassisch.
Klassisch auf jeden Fall, das stimmt. Das war auch das, was mich vielleicht so ein bisschen abgehalten hat, vollkommen investiert zu sein, dass es halt eben klassisch ist. Ne? Dass es halt sowohl eben die Vorbilder von Miyazaki, vom Anime halt auf jeden Fall nimmt, aber auf der anderen Seite auch eine Geschichte erzählt, die schon sehr stark auch an Steven Spielbergs E.T. angelehnt ist. Ne? Mhm. Schon ein gutes Stück weit. Aber trotzdem war ich schon sehr, sehr beeindruckt halt von der künstlerischen Vision, die dahinter steckt. Und wir wollen natürlich auch hören, wie der Film bei der Zielgruppe mehr oder weniger angekommen ist. Denn Zoe hat den Film auch gesehen und ich hatte noch mit ihr darüber gesprochen. Und wir hören jetzt mal, wie er ihr gefallen hat. So, ich sitze jetzt hier mit der Zoe. Hallo Zoe.
Hallo, hallo.
Schön, dass du da bist. Ist schon eine Weile her jetzt, dass wir Arco zusammen geschaut haben. Und das war schon ein ganz schön besonderer Film, oder?
Ja, also dieses Zukunftsding war sehr schön dargestellt. Ich fand, es war auf alle Fälle mal was anderes. Und auch dieses Französische auch natürlich sehr toll gemacht auf alle Fälle. Mhm. Genau, und auch diese Interpretation von diesen Zeitreisen fand ich sehr toll. Also heutzutage denkt man ja, man hat irgendwann so einen Teleporter, wo man sich so hin teleportieren kann.
Eine Zeitmaschine.
Und, genau, und auch so eine Zeitmaschine, dass man das hat. Aber diese Präsentation sozusagen von diesem Regenbogen, dass man dadurch durch die Zeit reisen kann, ist sehr schön gemacht und eine tolle Geschichte auf alle Fälle.
Hm. Und halt echt einfach ein Film, der wunderschöne Bilder hat, ne?
Ja, auch die weiten Landschaften, überhaupt die wirklich krass, richtig weite Zukunft, wo der Protagonist halt lebt, richtig schön gestaltet. Hat sehr auch ein bisschen an Ghibli erinnert. Natürlich haben die ihren eigenen Artstyle, aber auch die Musik hat sehr an Ghibli erinnert. Mhm. Das haben wir dann auch im Laufe des Films gemerkt. Und auf alle Fälle sehr schön.
Aber auch traurig. Gemacht.
Ja, ne? Auch traurig, ja.
Eine schöne Freundschaftsgeschichte.
Genau. Mhm. Ja, und auch die Roboter, also wirklich, die haben da wirklich ihre eigene Welt aufgebaut, wie es in der Zukunft aussieht. Man hat ja so eine Filme immer öfters, auch schon früher diese Vorstellung, wie es jetzt mal bei uns aussieht. Weit sind wir ja nicht gekommen, aber ein bisschen hat sich schon verändert. Und ich bin auf alle Fälle gespannt, wie es in der Zukunft aussieht. Aber bis jetzt ist es erstmal die Vorstellung. Ich weiß gar nicht, in welchem Jahr es gespielt hat. Die hatten ja ein Jahr
2047 ist halt irgendwie die Zeitebene von ihr.
Mhm.
Und er kommt aus der fernen Zukunft.
Ja, das haben sie nicht gesagt. Aber auf alle Fälle ist eine Vorstellung da, wie es aussehen soll in der Zukunft.
Ja, und das auf eine sehr farbenprächtige Art und Weise, eine sehr fantasievolle Art und Weise.
Ja, auf alle Fälle. Also für klein und groß sehr zu empfehlen von meiner Seite. Also mein Bruder hat es jetzt zwar nicht geguckt, aber ich denke, dem wird es auch auf alle Fälle gefallen. Und einfach auch diese Witze auch irgendwie daneben noch mit den drei Männern, die sehr viel zur Story auch mit beitragen, sehr lustig sind. Genau, und auch diese Schulwelt, wo das Mädchen auch hingeht, auch sehr in der Zukunft so rein interpretiert, wie später mal Kinder lernen. Sehr interessant auf alle Fälle.
Mhm. Okay, alles klar, vielen Dank und tschüss.
Tschüss.
So, jetzt habe ich zweimal falsch gesagt, jetzt darf ich es aber auch mal korrigieren, weil es ist doch nicht alles verloren. 2075, ich habe nochmal nachgeschaut. Also doch noch ein bisschen weiter in der Zukunft. Ist auch nicht unbedingt positiv, diese Zukunft. Also man merkt hier, dass die Technik vor allen Dingen dafür eingesetzt wird und die KI, damit wir noch mehr arbeiten können und noch weniger für unsere Familie da sind. Und die Umwelt wollen wir gar nicht reden, über die Katastrophen, die uns irgendwie allen noch bevorstehen hier.
Genau, die Umweltmessage ist ja klar. Mhm. Gut, und dann kann man natürlich sagen, die Eltern von Iris sind nicht da und das führt dann auch später noch zu Konflikten, weil es schon wichtig ist, dass die Eltern auch da sind. Jetzt kann man natürlich überlegen, aber das kann natürlich jede Person für sich selber ausmachen, weil das bewertet der Film nicht. Diese Roboter sind erstmal ein guter Ersatz. Die können schon sehr, sehr viel. Die können, wie gesagt, auch zumindest Empathie vorspielen. Was dann im Inneren vorgeht, das weiß man nicht. Aber das ist ja vielleicht auch interessant zu betrachten, weil ich war dann schon kritisch. Der Film ist aber nicht explizit kritisch, aber vielleicht ist der Film auch gar nicht so positiv, sondern genau das eben, was du jetzt sagst. So, die Eltern sind dann halt nicht da, weil es gibt diese Maschinen, die zwar da sind, aber das dann doch nicht ersetzen können. Also ja, doch, also da steckt natürlich auch schon mehr dahinter als nur eine Geschichte von, da treffen sich zwei und dann erleben sie ein Abenteuer. Ja, das ist schon, der Film hat schon eine Message. Und das ist ja, ich meine, Zoe ist ja jetzt auch schon nicht kein kleines Kind. Und da würde ich sagen, wenn sie auch noch so begeistert war, dann hat er schon eine breite Zielgruppe. Ich jetzt als Anfang 30-Jähriger bin so, ja. Aber mit Kindern offenbar jeden Alters ist es echt ein Erlebnis. Und dann langweilt man sich auch als erwachsene Begleitperson in keiner Minute.
Ja, ich als Animationsnerd war auf jeden Fall abgeholt und investiert, auch gerade eben, was die handwerkliche Umsetzung anbetrifft. Und ja, dass es so kleine, feine Independent-Animationsfilme gibt, ist auf jeden Fall schon mal sehr bemerkenswert und begrüßenswert. Und dass er dann auch bei uns in die Kinos kommt, wie gesagt, sicherlich auch dem großen Erfolg von Flow zu verdanken, der ja auch wirklich überraschend war. Und auch ohne Katze geht's dann. Ja, hoffentlich auch an den Kinokassen. Arco ab dieser Woche zu sehen bei uns. Und ich sage vielen Dank, lieber Alex. Schön, dass du dabei warst.
Sehr gerne.
Dass du mich nicht alleine stehen lässt. Ja. Sehr nett von dir. Und
ja, eine halbe Stunde schaffst du alleine.
Ja, ich denke, das schaffe ich noch auf jeden Fall. Auch mit den restlichen Filmstarts, die jetzt noch anstehen. Und ja, schön, dass die beiden Filme dich auch irgendwo erreicht haben. Und es sich noch gelohnt hat, in jedem Fall.
Hat es nicht.
Hab ein schönes Wochenende. Tschüss.
Ciao.
Ja, und dann gibt es noch einiges mehr im Kino, was wir vielleicht auch in der nächsten Woche noch nachbesprechen werden. Es ist einiges, was anläuft, was wir leider nicht geschafft haben in dieser Woche. Und da wollen wir doch mal kurz durchgehen. Wir sind, wie gesagt, diese Woche nicht so viele und viele haben andere Dinge auf dem Plan und vor allen Dingen eben auch ja Krankheit und Ostern und alles Mögliche verhindert halt eben, dass wir in dieser Woche ausführlich über die Filme sprechen können. Da wäre zum Beispiel How to Make a Killing ein ja Film, der in den Multiplex-Kinos anläuft. Und nicht zu verwechseln ist mit dem Film von Franck Dubosc, der vor kurzem in den Kinos lief und How to Make a Killing heißt. Ein französischer Film, ihr erinnert euch vielleicht noch daran, Aki und Oliver haben ihn doch auch sehr positiv besprochen. Ich habe ihn jetzt auch mal nachgeholt und ich fand den auch ziemlich klasse, ein bisschen Fargo-Vibes gab es da auf jeden Fall. Aber How to Make a Killing, todsicheres Erbe, der Untertitel, der der Film freundlicherweise noch bekommen hat, ist ein anderer Film und zwar einer von John Patton Ford. Das ist unter anderem der Regisseur von einigen Netflix-Produktionen, Emily the Criminal zum Beispiel, hat vorher sonst noch nicht großartig viel gemacht. Sehenswert und interessant auf jeden Fall der Film aufgrund der Besetzung für mich auf jeden Fall hier, weil How to Make a Killing, da spielt Glenn Powell die Hauptrolle und Margaret Qualley spielt die weibliche und der Film hat so ein bisschen Saltburn-Vibes wohl, also es geht hier um ja ziemliche High Society mehr oder weniger, ein junger Mann hackt einen mörderischen Plan aus, um das Vermögen seiner Familie zu erben, How to Make a Killing, eine schwarze Komödie, ab dieser Woche zu sehen in den Kinos. Ja, und vielleicht sprechen wir da auch nächste Woche noch drüber und sagen euch, ob es sich lohnt, ihn sich anzuschauen. Ihr könnt ihn auf jeden Fall ab dieser Woche sehen. Ja, was ihr auch sehen könnt ab dieser Woche in den Kinos, ist ein Dokumentarfilm über Jeff Buckley. It's Never Over heißt der. Und das ist ein relativ konventioneller Dokumentarfilm, der jetzt bei uns in die Kinos kommt und ja, eigentlich so den, man sagt im englischsprachigen Raum, your favorite musician's musician. Also derjenige, der viele, viele verschiedene Musiker und Musikerinnen beeinflusst hat durch seine Kunst, durch sein Songwriting, aber selbst gar nicht so groß im Rampenlicht steht. Jeff Buckley ist früh verstorben, 1997, ja, und auf tragische Weise eben ums Leben gekommen. Genauso wie sein Vater, der ja auch früh verstorben ist, Tim Buckley. Und seine Geschichte wird hier erzählt mit viel unveröffentlichtem Material, mit viel privaten Nachrichten und Gesprächen mit ja, Menschen, die ihn kannten, aus der Familie eben auch heraus. Amy Burke hat diesen Film montiert, zusammengestellt, recherchiert Und der ist schon, wie gesagt, ziemlich klassisch mit ganz vielen Talking Heads, also Menschen vor der Kamera, die erzählen, und reichlich Archivmaterial. Dass der Film jetzt in die Kinos kommt, liegt wahrscheinlich auch daran, dass ein Song es geschafft hat, über TikTok natürlich, auch in den aktuellen Mainstream zu kommen. Und den können wir uns ja jetzt mal anhören gleich. Das ist nämlich Lover, You Should Have Come Over. Und der ist natürlich auch zu hören in dem Dokumentarfilm It's Never Over, Jeff Buckley. Und hier ist er, Jeff Buckley mit Lover, You Should Have Come Over.
Länger halte ich es nicht mehr aus, Batman. Ich habe schon Krämpfe in den Beinen, hören Sie.
Gut. Gut? Grauenvolle Krämpfe?
Morgendliche Hektik?
Exakt, Robin. Eine unwillkürliche Muskelkontraktion in Batgirls ganzem Bein löst womöglich die Spannung in unserer unteren Lumbarregion.
Heiliger Wirbelsäulenschaden?
Nicht ganz, Robin. Also wenn ich mit den Ohren wackle und du würdest vielleicht ein bisschen den Mittelfinger deiner rechten Hand rauf und runter bewegen, dann...
Und dabei erwürgt ihr uns alle.
Freikommen, Batgirl. Das ist die Basisformel, um sich aus einem siamesischen Knäuel zu befreien. Lass es uns versuchen. Weißt du, der Trick ist mir gerade eingefallen. Fertig, Robin?
Fertig.
Ich beginne jetzt mit meinen Ohren zu wackeln. Pass auf.
In Ordnung, ich versuche, den Finger zu bewegen.
Ich wackle.
Oh, ich hab's geschafft. Oh.
Ja, während sich Batman, Robin und Batgirl hier gerade noch versuchen zu entknoten, haben wir noch ein bisschen Zeit und sind durch mit den Filmstarts in dieser Woche. Das heißt, wir blicken also noch ein bisschen auf die
Filmriss-Sofa-Ecke.
Genau. Und da gibt es in dieser Woche einen Film bei Studiokanal erschienen, der ja uns schon eine ganze Weile begleitet hier durch die Sendung. Und jetzt auch endlich für alle zu sehen ist, es gab keinen Leipziger Kinostart von Die Stimme von Hind Rajab. Und das ist wirklich schade, weil der Film hat sowohl mich als auch den Flo sehr berührt und ja auch sehr gefesselt, sehr gepackt. Wir haben deswegen auch schon in der Vergangenheit vielfach auf ihn hingewiesen, denn er lief ja auch schon im Sasi beispielsweise in Halle, und dann gab es ja jetzt nochmal irgendwie eine Möglichkeit, den im Regina zu sehen. Es soll im April, Mai vielleicht auch noch eine Möglichkeit geben, ihn im Ostpassage-Theater auf der Leinwand zu sehen. Das solltet ihr auf jeden Fall wahrnehmen. Ansonsten habt ihr jetzt die Möglichkeit, auch DVDs zu gewinnen. Die Stimme von Hind Rajab ist bei uns auf DVD erschienen. Er war auch Oscar nominiert und ja, er zeigt das berührende Schicksal eines jungen Mädchens, Hind Rajab, die im Gazastreifen in einem Auto festsitzt, umgeben von den toten Angehörigen, und dort raus will auf irgendeinem Wege, und die einzige Möglichkeit, die sie hat, ist halt eben zum einen ihre Cousine anzurufen, und die setzt sich dann in Verbindung mit einem Hilfsteam, die eben diese Hilfen koordinieren in diesem Kriegsgebiet und versuchen dort einen Krankenwagen hinzuschaffen, einen Rettungswagen hinzubefördern, obwohl das Ganze wirklich nur ein paar Meter entfernt ist und innerhalb von wenigen Minuten eigentlich diese Distanz zu bewältigen wäre, ist es unmöglich für sie, dorthin vorzudringen, weil dieses Gebiet halt massiv beschossen wird von den Israelis. Das heißt, der Film übernimmt schon ganz klar hier eine Seite oder eine Perspektive, nämlich die Perspektive der Palästinenser und Palästinenserinnen eben in dieser Koordinationsstelle. Er ist wirklich auch ungefiltert aufgrund der Tatsache, dass das sechsjährige Mädchen Hind Rajab hier in Originaltonaufzeichnungen zu hören ist. Also wir hören wirklich ihren verzweifelten Kampf ums Überleben. Aber er ist einfach menschlich absolut zutiefst erschütternd und sehr, sehr genau und auch authentisch inszeniert. Das sieht man auch immer mal wieder, wenn zwischendurch auch mal Originalaufnahmen zu sehen sind. Also wirklich, ich war sehr, sehr beeindruckend und zutiefst getroffen und erschüttert wirklich von diesem Kinoerlebnis. Deswegen große Empfehlung auch von meiner Seite für die Stimme von Hind Rajab, der für den Oscar nominiert war, der in Venedig auch zu sehen war und dort Preise gewonnen hat. Kauter Ben Hania hat ihn inszeniert, die Regisseurin und tunesische Regisseurin. Und sie erzählt eben diese Geschichte einer, diese Geschichte halt eben, die sehr exemplarisch ist auf jeden Fall für die Region und für viele Menschen, die eben in der Region leben und ihr Schicksal. Die Stimme von Hind Rajab zu sehen jetzt auf DVD bei Studio Kanal und auch zu gewinnen gleich beim Filmriss Filmquiz. In der kommenden Woche kommt dieser hier ins Kino. Ja, ihr wisst natürlich schon, worum es geht. Es ist natürlich der große Director's Cut quasi, die Zusammenführung von Kill Bill. Tatsächlich auch mit neuem Material, was bisher nicht veröffentlicht war. Das Ganze nennt sich Kill Bill The Whole Bloody Affair. Und bevor wir uns dann da 4 Stunden und 13 Minuten ins Kino setzen, um die volle Dröhnung Kill Bill zu erleben, haben wir in dieser Woche schon die Neuveröffentlichung von Kill Bill Volume 1 und Volume 2 für euch zu gewinnen. Studio Kanal hat auch diese rausgebracht und Uma Thurman, Quentin Tarantino, beide haben den Film auch geschrieben. Die Geschichte der Braut und ihrem Rachefeldzug zutiefst knietief wirklich in Filmgeschichte verwurzelt. Das Ganze mit ganz viel reichen Zitaten wirklich auch aus der Genregeschichte. Einzigartig das Ganze Kill Bill Volume 1 und 2 nächste Woche als The Whole Bloody Affair im Kino. Und dann werden wir natürlich auch darüber sprechen und Kill Bill 1 und 2 zu gewinnen für euch schon in dieser Woche beim Filmquiz. Außerdem frisch erschienen bei Playon Sentimental Value, der große Oscar-Gewinner, europäische Filmpreisgewinner, der neue Film von Joachim Trier, über den schon viel gesprochen wurde, auch bei uns großartig besetzt in den Hauptrollen mit Renate Reinswiss, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter, Lille Aas als der Vater und die beiden Töchter und in einer Nebenrolle auch sehr prominent Elle Fanning als Rachel Kemp, als Hollywood-Schauspielerin, wieder geschrieben von Joachim Trier und Eskil Vogt, die ja auch schon viele, viele andere Filme gemeinsam geschrieben haben und eben den Oscar gab es hier für den besten nicht englischsprachigen Film und das absolut zu Recht. Braucht man nicht mehr viel zu sagen, glaube ich. Große Empfehlung, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt oder wenn ihr ihn nochmal sehen wollt, könnt ihr Sentimental Value jetzt auch zu Hause schauen. Der Film ist als DVD und Blu-ray erschienen und auch zu gewinnen hier bei uns. Und das gleiche gilt für Die My Love mit Jennifer Lawrence und Robert Pattinson in den Hauptrollen. Robert Pattinson haben wir ja gerade auch sehr beeindruckt in das Drama seit letzter Woche in den Kinos. Und hier ist er nicht weniger beeindruckend als Ehemann von Jennifer Lawrence in dem Film von Lynn Ramsey. Die schottische Filmemacherin erzählt die Geschichte des Zerbrechens, Auseinanderfallens quasi, einer psychischen Existenz, möchte ich mal sagen, also einer jungen Mutter, die in eine ländliche Gegend zieht, mit ihrem Mann zuliebe mehr oder weniger auch in die Heimat zieht von ihm und so langsam den Bezug zur Realität verliert und sich immer mehr in Psychosen verliert. Großartig gespielt, sowohl von Jennifer Lawrence, die hier völlig entfesselt agiert, auf der anderen Seite aber auch von Robert Pattinson, der hier mal wieder den Geprügelten eigentlich eher spielt. Auch das wirklich mit großem Mut zur Selbst, Dekonstruierung seines Bildes in jedem Fall. Sissy Spacek in einer Nebenrolle zu sehen, wirklich ein sehr beeindruckender Film, erschienen bei Mubi und auch bei uns in die Kinos gekommen. Der Film von Lynn Ramsey, jetzt also auch auf DVD, Blu-ray und als 4K UHD zu haben und zu gewinnen hier beim Filmquiz. Dass es nach einer kurzen musikalischen Pause gibt, hier ist nochmal Musik aus Mardi Supreme von Daniel Lopatin.
Filmriss, Filmquiz.
Genau, in der vergangenen Woche gab es hier Spider-Man Homecoming, wie erwähnt, zu The Drama mit Zendaya und Robert Pattinson. Und in diesem Woche gibt es ein neues Filmriss, Filmquiz, wieder passend zu den Filmstarts.
IBM? Da entwickeln Leute wie Bird genau das, wofür er geboren. Diese Leute werden die Welt verändern. Das war die richtige Entscheidung. In vielerlei Hinsicht. Ja, also, ich freue mich für dich. Das weißt du auch. Und du wirst mir fehlen. Und wie, ihr alle. Denk über mich, was du willst, Sportsfreund. Aber wenn du aufhörst, Filme zu drehen, bricht deiner Mutter das Herz. Dann brichst du ihr das Herz im Ernst. Das hat sie nicht verdient. Das darf niemand, am allerwenigsten du.
Ja, wenn ihr wisst, was das war, schickt uns eine Mail an folgende Adresse.
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Und zu gewinnen gibt es in dieser Woche auch das Buch zu Der Magier im Kreml von Giuliano d'Empoli, erschienen im BTB Verlag, und auch Freikarten zum Film haben wir für euch. Und damit sagen wir
Hasta la vista, baby.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Ist am Ende und geht aber auch weiter, nicht nur auf filmriss-leipzig.de, wo ihr uns jederzeit hören könnt, sondern natürlich auch in der Mediathek von Radio Blau. Da könnt ihr auch die Sendung jederzeit nachhören, in der ganzen vollständigen Fassung mit Musik und Veranstaltungen und allem.
Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Und so hören sind wir natürlich auch bei Radio Fratz in Flensburg und bei Radio Korax in Halle. Und Donnerstagabend gibt es das Filmriss-Filmquiz in der Moritz-Bastei. 20 Uhr geht's los. Kommt rum. Viele Möglichkeiten, Filmriss zu genießen. Wir sind raus für heute. Bis zum nächsten Mal. Sagen Tschüss und viel Spaß im Kino.